Es war lange Zeit die Ertragsperle des Volkswagen-Konzerns. Porsche. Starke Marke, hohe Preise, außergewöhnliche Margen. Doch China schwächelt, die Elektrostrategie gerät ins Wanken, wichtige Modelle fehlen und aus der Margenmaschine wird plötzlich ein Problemfall. Wir schauen in der aktuellen Folge, was mich bewegt, auf einen auf den ersten Blick unerwartet tiefen Fall und fragen uns, ob nicht aber bereits wieder etwas Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Janik, schön, dass auch du wieder da bist nach unserer Sommerpause. In der vergangenen Woche habe ich mit Joachim Langwalter gesprochen, ein sehr spannendes Gespräch über China vor allem. Darüber, was vielleicht chinesische Automobilhersteller an der einen oder anderen Stelle anders, vielleicht, um eine Wertung reinzubringen, auch in der aktuellen Phase der Welt besser machen. Jetzt bist du wieder da. Ich freue mich darüber. Wir schauen heute wieder, sagen wir mal, etwas mehr Richtung Deutschland. Aber natürlich auch, und das werden wir ja heute auch besprechen, nicht ohne das Thema China auch besprechen zu können. Denn dass da natürlich in den vergangenen Jahren eine Ursache für einige Herausforderungen westlicher und damit auch deutscher OEMs zu suchen ist und zu finden ist in China, das ist, glaube ich, klar. Deswegen kommen wir da auch heute nicht dran vorbei. Aber Yannick, wir wollen über Porsche sprechen. Der aktuelle Aufhänger ist vielleicht auch so ein bisschen, dass auch Porsche, wie viele andere OEMs, BMW jetzt zum Beispiel ja gerade auch, nochmal einen weiteren Stellenabbau angekündigt hat. 5000 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Porsche sollen gehen. Und das haben wir so ein bisschen auch einfach nochmal zum Aufhänger genommen, uns mal ein wenig damit auseinanderzusetzen, was bei Porsche eigentlich in den vergangenen Jahren so ein bisschen das Problem war. Weil, Yannick, es ist ja im Prinzip, um es mal zusammenzufassen, und das habe ich gerade im Intro schon auch ein wenig versucht, Porsche ja die absolute, der absolute Margen-Champion im Volkswagen-Konzern über viele Jahre gewesen, Richtung 20%. Also da tränen wahrscheinlich 99,9% der Automobilhersteller der Welt tränen da die Augen, wenn sie diese Margen hören. Und dann ist Porsche fast ein wenig plötzlich, und das wollen wir heute ein bisschen aufdröseln, fast ein wenig plötzlich in heftigen Schlingerkurs geraten, sagen wir es mal, in ein großes Problem, in ein großes Loch gefallen, aus dem man sich gerade wieder versucht herauszuarbeiten. Und wir, Yannick, versuchen heute ein bisschen herauszuarbeiten, was da eigentlich passiert ist.
Genau, das wollen wir tun. Zuerst einmal freue mich, dass ich wieder dabei bin hier beim Podcast. Die Sommerpause ist quasi, unsere kleine Sommerpause ist vorbei. Aber es geht jetzt weiter direkt mit Themen, die wir ja auch schon vor der Sommerpause, auch im Kontext zum Beispiel vom Konzern, Volkswagen-Konzern, ja auch schon diskutiert haben. Also die Probleme werden nicht weniger, sondern sie intensivieren sich tatsächlich sogar noch. Porsche ist jetzt eins der Beispiele. Du hast gesagt, BMW, auch die haben jetzt sozusagen da einen Gewinneinbruch zu vermerken und auch reden auch über Stellenabbau und so weiter. Also quasi alle hat es jetzt erwischt und müssen aber auch sagen, wir müssen über jeden Einzelnen auch individuell schauen, weil die Problemlage ist für jeden OEM, den wir hier besprechen, es gibt zwar ähnliche Rahmenbedingungen, du hast China angesprochen, du hast wirtschaftliche Situation allgemein, die schwache Elektromobilitätsrate oder der schwache Elektromobilitätsboom, den wir haben, als Grund, dass die Zollthematik und so weiter, das sind die ganzen Rahmenbedingungen. Aber es gab natürlich auch da in der Vergangenheit unterschiedliche strategische Weichenstellungen bei jedem OEM. Wir haben ja hier an der Stelle über Porsche auch schon der einen oder anderen Stelle gesprochen. So ein bisschen die Abkehr wieder vom Thema reine Elektromobilität oder starker Fokus auf Elektromobilität. Und das wollen wir, wie gesagt, heute mal ein bisschen fokussieren. Und dafür ist es halt auch wichtig, mal so ein bisschen zu gucken, wie ist das jetzt eigentlich so zustande gekommen? Und wie hat sich das Problem eigentlich über die letzten Jahre verschärft? Da hast du, glaube ich, noch ein paar Sachen dazu.
Ja, 100% bin ich bei dir. Es wäre zu einfach jetzt zu sagen, China ist irgendwie als Markt weggebrochen, Elektromobilität kam nicht so wie gedacht, deshalb geht's jetzt allen schlecht, weil du hast völlig recht, man muss da individuell drauf schauen. Und ich glaube auch, dass wir bei Porsche vielleicht auch die ein oder andere strategische Fehlannahme, ich will jetzt vielleicht gar nicht so hart sagen, Fehlentscheidung, kann man vielleicht auch so sehen, die sicherlich in genau diese Umstände, für die man vielleicht nichts kann, aber ein bisschen mit reinspielen. Das wollen wir heute ja so ein wenig aufdröseln. Und Yannick, du hast es richtig gesagt, wir starten im Prinzip mal so ein bisschen eigentlich mit dem Aufriss, wo kommt Porsche eigentlich her? Und damit meine ich jetzt nicht, wo kommt Porsche historisch her? Und wir schauen irgendwie die letzten 100 Jahre zurück, sondern wir schauen natürlich auf die vergangenen Jahre und schauen dann drauf, wo eigentlich dieser krasse Punkt kommt. Denn es ist ja gar nicht so, dass das hier in irgendeiner Form ein schleichender Niedergang gewesen wäre oder etwas, was über Jahre schon schwierig ist. Ich sage mal nur als Beispiel, es ist nicht vergleichbar, aber nur als Beispiel aus dem Konzern. Die Kernmarke Volkswagen Pkw, VW Pkw, da gab es ja nicht einen harten Cut, sondern da hat man schon über einige Jahre Schwierigkeiten gehabt, im Prinzip Margen auch nur ansatzweise aufrecht zu erhalten. Ist nicht vergleichbar, aber in dem Fall, so sieht es bei Porsche ja gar nicht aus, weil wenn wir mal auf die so Absatz- und Finanzkennzahlen mal kurz schauen, und ich mache jetzt kein großes Excel-Reiten hier im Podcast, ist immer ein bisschen schwierig, aber um mal diesen neuralgischen Punkt mal einmal rauszuarbeiten, weil 23 hat man noch einen Umsatz von 40,5 Milliarden gehabt, 7,3 Milliarden operatives Ergebnis, 18% Marge. 320.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Das war 23. Mhm. 24, 40,1 Milliarden Euro Umsatz. Leichter Rückgang, aber ähnliches Niveau. 5,6 Milliarden operatives Ergebnis. 14% Marge. Da sieht man schon, da ist ein bisschen Schwierigkeit drin, aber immer noch besser als viele anderen. Ja, 310.000 Fahrzeuge abgesetzt. So, dann kommt der Cut. 25, 36 Milliarden Euro Umsatz, also gute 4 Milliarden weniger als im Jahr davor, 0,4 Milliarden, 400 Millionen Euro Gewinn hat man tatsächlich noch gemacht. Ja, das ist also quasi, das ist eingeschmolzen auf um fast 100%. Ja. Mhm. 1,1% Marge, ja, und Auslieferung noch 280.000 Fahrzeuge. Also da ist der große Bruch von 24 auf 25. Und natürlich muss man an der Stelle, und den Fehler machen wir jetzt ja nicht, zu sagen, die 1,1% Marge und das operative Ergebnis, was da zusammengeschrumpft ist, Richtung Null, das ist jetzt sozusagen der reine, das tatsächlich operativ erwirtschaftete. Nein, da geht's natürlich um Sondereffekte, um Abschreibungen und Co. Das ist uns bewusst. Gehen wir vielleicht auch später nochmal drauf ein, wenn wir explizit so ein bisschen an den Punkt dann kommen in der Chronologie sozusagen. Aber da ist einfach der harte Cut zu sehen, der deutlich macht, da hat für Porsche sehr plötzlich etwas nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, wenn wir da mal anfangen, das so ein bisschen aufzubauen, dann muss man ein kleines bisschen früher reinschauen, weil ich glaube, da kommen wir dann nämlich auch an den Punkt, der für Porsche tatsächlich so ein bisschen der spezifische Porsche-Punkt ist, der zu den Dingen dazukommt, die für alle gelten. Wir haben es gesagt, China, Elektro, gehen wir gleich drauf ein. Dann kommen wir aber zu einem Porsche-Problem, ja. Und das kann man erkennen, wenn man dann doch mal so die 2000er Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt. Mache ich jetzt nicht en Detail, aber wenn wir uns da mal ein paar Phasen rauspicken, denn um die 2000, also um das Jahr 2000, hat Porsche noch rund 50.000 Fahrzeuge verkauft. Fast ausschließlich 911er und Boxster. Also, wir haben im Jahr 2000 noch ein Kernproduktportfolio aus Sportwagen und ein vergleichsweise geringes Volumen von 50.000 Einheiten pro Jahr. Ja, also da war Porsche noch Sportwagenhersteller. Ein spezialisierter Hersteller von Luxussportwagen, und das Portfolio war entsprechend aufgebaut. Dann folgt dann in den frühen 2000ern, 2002, der Cayenne. Ja, als erstes SUV der Marke und hat innerhalb von wenigen Jahren dann den Absatz fast verdoppelt, von 50 auf 100.000 Fahrzeuge, die Porsche verkauft hat. 2009 kommt der Panamera dazu und erhöht nochmal das Portfolio um ein neues Segment, verbreitert das Geschäft, den Markt und wird auch da nochmal dann über die 100.000er Marke geschubst. Und dann auch nochmal der ganz entscheidende Punkt, ab 2014 mit dem Macan wird nämlich nochmal ein richtiger Wachstumsschub ausgelöst mit dem kleineren SUV, was dann ja, aus dem irgendwo Luxus-Sportwagen-Segment endgültig dann eher den sozusagen Premium-Hersteller, ja, vergleichbar mit anderen Premium-Marken gemacht hat und dann eben auch ein Fahrzeug im Angebot hatte mit dem Macan, was, ja, ich will jetzt vorsichtig, ich will jetzt nicht sagen erschwinglich gemacht hat, wir reden hier nicht über Einstiegsmobilität, ja. Aber du weißt, was ich meine, da kann man dann an einem Punkt mit einem kleineren SUV, wo man das Porsche-Gefühl sozusagen dann schon auch haben konnte, ohne irgendwie sofort in sechsstellige Summen gehen zu müssen. Und das ist dann der Punkt, mit dem Macan hat sich dann ab 2014, 2015 der Absatz schrittweise in Richtung 300.000 Fahrzeuge und darüber hinaus entwickelt. So wie ich es ja gerade gesagt habe, wo man dann 23, 24 dann gelandet ist. Mhm. Ja, das heißt, Porsche hat von 2000 bis heute, ja, vor allem zwischen 2000 und 2015, strategische Portfolioentscheidungen getroffen, die Porsche vom kleinen, spezialisierten Sportwagenhersteller, ja, hingeführt haben zu einem dann doch etwas volumenorientierteren Premium-OEM, wo plötzlich nicht mehr ein Sportwagen wie ein 911er im Mittelpunkt steht. Ja, jetzt kann man sagen, immer noch Markenikone, immer noch das Bild von Porsche. Aber verkaufsseitig, absatzseitig war Porsche dann plötzlich ein Hersteller von, ja, SUVs, von Grand Tourern wie dem Panamera, ja, Limousinen, von auch kleineren SUVs wie dem Macan. Da war man dann ein Premium-Hersteller. Ja,
das ist genau das, was du sagst, das, was du gerade gesagt hast, das Bild von Porsche. Was ist das Bild von Porsche? Das ist natürlich, wenn man daran denkt, in erster Linie erstmal 911er und wirklich die Sportwagen-Philosophie, das Herz der Marke war nun wirklich der Sportwagen an sich. Und wenn man in die Medien schaut und wenn man quasi, wir machen das ja mal ganz gerne, dass man mal so ein OEM dann auch mal ein Synonym nimmt und dann sagt man nicht der OEM, sondern der Sportwagenbauer. Also dann sagt man eben auch, will man natürlich auch signalisieren, dass es hier um einen Sportwagen oder das Sportwagen im Kern des Produktportfolios von Porsche stehen. Aber das hat sich, finde ich, in den letzten Jahrzehnt eigentlich ganz massiv geändert. Und die Vorstellung von Porsche ist ganz klar auch eben, dass man in breitere Segmente geht, dass diesen SUV-Trend ganz klar auch mitgemacht hat, dass man vielleicht auch Richtung mit dem Blick auf den in den letzten Jahrzehnten ja noch super funktionierenden chinesischen Markt natürlich auch geschaut hat, dass man sich da breiter aufstellt, dass man da eine breitere Kundschaft irgendwo auch anspricht, da ja auch das Thema SUV und nicht rein auf Sportwagen zu setzen, sicherlich auch Sinn gemacht hat. Man aber nicht mehr, finde ich mittlerweile nicht mehr davon sprechen kann, dass Porsche jetzt wirklich ein reiner Sportwagenhersteller ist, sondern wirklich sich da auch verbreitert hat. Und da scheinen ja jetzt momentan auch so ein bisschen die Probleme zu entstehen, genau an dieser Schnittstelle quasi.
Ja, weil dadurch natürlich durch dieses Wachstum, was man da auch angestrebt hat, durch die Erweiterung des Produktportfolios, durch die Erweiterung von Segmenten, Märkten und so weiter, war natürlich klar, dass das Unternehmen Porsche natürlich mitwachsen musste. Höhere Mitarbeiterzahlen, höhere Fertigungskapazitäten, also im Endeffekt natürlich auch höhere Fixkosten. Matthias Müller hat 2015 schon gesagt, Wachstum kostet Geld und erhöht die Fixkosten. Er hat so ein bisschen sogar davor, ich meine, das ist natürlich auch unter seiner Führung ja auch vieles davon passiert, aber trotzdem hat er damals auch schon sehr davor gewarnt, Volumen zu stark zu fokussieren, Volumen zu stark in den Blick zu nehmen, sondern das Prinzip Value over Volume als Luxusautohersteller, ja, als Luxus-Premium-Hersteller, Sport-Premium-Hersteller, nennen wir es, wie wir es wollen. Das hat Matthias Müller damals noch sehr stark betont. Und wir wissen dann aber auch, in den Folgejahren kam es dann, wie ich es gerade skizziert habe, dann auch wirklich zu einem großen Wachstum, großem Absatzwachstum, einer Veränderung, wie du richtigerweise gesagt hast, auch in der Wahrnehmung von Porsche. Und das ist jetzt eben einer der Bausteine, ja, die wir jetzt mal gedanklich im Hinterkopf behalten und sagen, okay, check, einer der Bausteine, von dem wir uns fragen müssen, ob da nicht wirklich vielleicht auch ein gewisses Problem heute drin steckt. Der nächste Punkt ist nämlich ganz klar die Elektromobilität. Denn Porsche, und das wissen wir auch, hat genauso wie der ganze Volkswagen-Konzern natürlich auch nach Dieselgate und Co. Eben die große Elektrooffensive ausgerufen. Was damals vielleicht sogar für Porsche etwas überraschend kam, das so deutlich zu formulieren. Aber hier hat man ganz klar das Thema Elektro in den Fokus gesetzt. Ich erinnere mich da noch gut dran, als damals der Mission E vorgestellt wurde, ja. Was ja im Prinzip die Konzeptversion des Taycan war, der dann ja sogar recht seriennah, wie ich so im Kopf habe, dann gezeigt wurde und der Taycan am Ende dann kam und es sollte ja das Symbol des Neuanfangs von oder einer neuen Ära von Porsche sein. Ja, so hat auch Oliver Blume das später auch formuliert. Der Taycan definiert Porsche neu und sollte zeigen, dass ein Sportwagenhersteller eben auch nicht nur von verbrennungsmotorischen Fahrzeugen lebt, sondern dass man dieses Gefühl Porsche in einen hochperformanten elektrischen Sportwagen überführen kann. Gleichzeitig aber auch formuliert mit dem Anspruch, und das ist dann eben auch wirklich dieser große strategische Shift und das strategische Ziel, bis 2030 über 80% voll elektrische Neuwagen abzusetzen. Mhm. Also Porsche hat klar für sich formuliert, nicht nur wir sind in der Elektromobilitätsära und hier habt ihr auch einen elektrischen Sportwagen, sondern Porsche hat formuliert, wir werden zum Elektrosportwagenhersteller. Punkt. Ja. Und dann kam natürlich aber, wie wir wissen, dann die Realität. Der Taycan ist auch gut angelaufen. Ja, das ist gar nicht das. Ich glaube, er ist gut angenommen worden, er ist gut besprochen worden, er ist auch gut angelaufen. Aber wir wissen auch, das gilt für alle und das Problem haben alle, die Elektronachfrage ist langsamer gewachsen als gedacht. Die Märkte haben sich sehr unterschiedlich entwickelt. Viele Kunden wollten aber gerade von Porsche dann doch aber natürlich weiter den Fokus auf Verbrennern oder auch Hybriden sehen. Porsche musste dann sehr stark auch parallel diese Welten finanzieren, ja, obwohl man auch klar formuliert hat, in das Elektrozeitalter zu wollen. Also ja, da war so ein bisschen dann die Frage, war das jetzt für Porsche nicht vielleicht ein bisschen in der strategischen Ausrichtung Richtung Elektromobilität nicht sogar ein Ticken too much? Ja, mhm. Hat das Porsche in dem Fall auch eher nicht gut getan, da so stark in dieses Thema investieren zu wollen? Oder war schon das Problem von Porsche ohnehin, dass eben flexibel parallel alles weiterentwickeln zu müssen, weil man einen Kundenstamm hat, der immer noch einen Verbrenner 911er haben möchte und versucht hat, Kundenstämme zu entwickeln, die jetzt aber einen elektrischen Taycan zum Beispiel fahren. Ja, es war immer, ich weiß es, ich erinnere mich daran, über die Jahre ja immer die Frage, ja, wann kommt denn der elektrische 911er? Mhm. Wann kommt denn endlich der klassische Porsche-Stromer sozusagen, ganz, ganz klassischster Manier, der ja bislang auch noch nicht kam und wer weiß, ob der jetzt aktuell noch wann und ob sowas nun kommt. Aber auch da bisschen verwunderlich vielleicht auch, dass Porsche an der Stelle so deutlich auf die Elektrospur abbiegen wollte.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, das war das Klima, ich meine, oder was war das strategische Klima von vielen OEMs in der Phase, manche früher, manche ein bisschen später, genau auf diese Electric Only, ist jetzt ja bei Porsche nicht Electric Only, niemals gewesen, aber es war schon deutlich, du hast es gesagt, 80% sollte da der Absatz sein, bis 2030, da werden wir nicht mehr hinkommen. Aber das war ja auch so ein bisschen der Weg, ich kann mich erinnern, Volvo zum Beispiel hat ganz klar gesetzt, wir wollen da wirklich voll auf Elektro gehen, auch die sind da jetzt wieder so ein bisschen von abgeschritten von diesem Pfad und natürlich viele andere auch, die das sehr stark formuliert haben. Und Porsche sicherlich auch, wenn man so ein bisschen mit dem Blick nach China, also auf den Markt in China geguckt hat, dass man natürlich gesehen hat, dass da die Elektromobilität wirklich einen sehr, sehr prominenten und sehr starken Hochlauf erlebt und den ja immer noch erlebt. Und da das quasi die batterieelektrische Mobilität ja mittlerweile das quasi das Nonplusultra ist, wenn man sich die großen OEMs dort auch anschaut. Aber auch ganz klar gedacht hat, dass man oder dass die Hoffnung hatte, dass auch die Kundschaft dort, die ja in den letzten Jahren ja immer noch ganz gut da war. Mittlerweile brechen da ja die Absatzzahlen auch ganz klar ein, ganz massiv sogar, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und da hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen gehofft, dass man ja da so einen Mitnahmeeffekt, Loyalität irgendwie der Kundschaft irgendwie einfahren kann und hofft, ihr steht ja auf unsere Verbrenner, auf unsere Ikonen wie 911er und so weiter, dann ziehen die bestimmt auch beim Thema Elektromobilität mit, weil das Thema ja so gepusht wird in China. Und das ist tatsächlich nicht gelungen, weil eben auch, wir sehen es ja momentan im Markt in China auch, sehr viele Konkurrenzprodukte auch existieren, die einen ähnlichen Premium-Anspruch haben, aber bei vielen Aspekten deutlich schneller sind, deutlich digitaler sind. Und das vielleicht nicht unbedingt, da jetzt diese Marke, dieses Markenemblem Porsche da jetzt vielleicht nicht mehr ausreicht am Ende des Tages, um da den Absatz stabil zu halten. Das kann man ja wirklich nicht sagen in China.
Ja, ich glaube, was da einfach klar geworden ist, das werden viele Hersteller gemerkt haben, aber eben auch Porsche, dass das Versprechen von Technik und Markenvorsprung, was aus der Verbrennerwelt tatsächlich da war, dieser Vorsprung gegenüber der Konkurrenz.
Wir haben es bei Audi diskutiert, ne?
Genau, das ist in der Elektromobilitätswelt halt einfach geschrumpft. Ja? Und wie du selber sagst, dann waren plötzlich Konkurrenten aus China selbst zum Beispiel auch auf dem Markt mit Angeboten am Start, die halt einfach rund um Themen wie Software, Digitalisierung und so weiter besser aufgestellt waren als das, was wir. Also die Hoffnung, dass man, genau wie du gesagt hast, mit diesem Mitnahmeeffekt, diese Hoffnung, wir sagen, naja, wenn wir einfach, die Menschen dort mögen unsere Fahrzeuge, dann werden sie auch unsere Elektromodelle mögen. So einfach ist das für keinen deutschen OEM aufgegangen, auch für Porsche nicht. Wenn wir da mal auf Zahlen gucken, Yannick, 2021 hat Porsche in China noch 95.000 Fahrzeuge abgesetzt. Also ein Drittel des Absatzes. Ja. 23 waren es noch 80, 24 waren es noch 56 und 25 41. Ja, also das heißt, zwischen 21 und 25 hat man mehr als die Hälfte des Absatzes in China verloren. Ja, auch genau, auch aus den Gründen. Ja, Schwäche der Elektromobilität, schwieriger Markt in China und eben nicht die Annahme, man wird schon auch unsere Fahrzeuge auf jeden Fall nehmen, solange mein Emblem auf der Motorhaube ist, nimmt man uns doch wohl alles ab. Ja, also der vielleicht auch große Annahmefehler, der eigentlich für alle Premium-OEMs vor allem gilt. Ja, man hat eine starke Marke. In der Vergangenheit wollten alle, vor allem wenn man etwas mehr Geld hatte, deutsche Autos fahren. Man wollte Audi fahren, man wollte Mercedes fahren, man wollte BMW fahren, man wollte Porsche fahren. Ja. Diese Annahme ist auf das Elektrozeitalter nicht uneingeschränkt übertragbar. Und das haben wir jetzt alle gemerkt. Ja.
Dazu noch eine Zahl, die ich vielleicht noch dazu setzen möchte. Laut den Marktbeobachtern von Marktlines wurden im ersten Halbjahr lediglich 562 batterieelektrische Fahrzeuge von Porsche in China verkauft. Also das ist ja nicht. Also wenn man schaut, wie viele potenzielle Menschen in China ein Elektroauto fahren könnten, ist das natürlich gar nichts. Also das ist quasi nichts, null. Also spielt keine Rolle mehr, kann man sagen, in diesem Segment. Also es ist schon dramatisch.
So. Und dann kommen noch weitere Punkte. Ich meine, das waren so die großen drei Punkte im Prinzip, die dazu geführt haben, dass Porsche dann dieses Problem reingeschlittert ist. Großes Wachstum, ja, was Porsche dann am Ende vielleicht bei Wegbrechen von Elektro- und China-Ausblick sozusagen verdammt hat, diese Kosten tragen zu müssen, die man dann so nicht mehr tragen konnte, gilt auch für viele OEMs, aber gilt dann eben auch für Porsche, wo man sich aber natürlich fragen muss, wie wir es gerade schon gemacht haben, fragen muss, ob jetzt dieser Wachstumskurs der 2000er, 2010er Jahre, der ist der Porsche in seiner Markenidentität eigentlich gut getan hat, ja, das darf man. Es war ja eine Zeit lang sehr erfolgreich, deswegen darf man das natürlich auch differenziert betrachten, kann da anderer Meinung sein, hat aber natürlich dazu geführt, dass mit der starken Wette auf Elektro, mit der starken Wette auf China, bei Wegfall dieser Annahmen oder nicht Erfüllung dieser Annahmen, natürlich auch Porsche da ein Problem reingekommen ist. Porsche hat aber auch ein bisschen dann ein Modell- und Portfolio-Problem gehabt, ja, weil man kam dann so ein bisschen auch in so eine Phase, wo man dann vielleicht auch ein bisschen das Gefühl hatte, zu entscheidenden Zeitpunkten haben vielleicht auch nicht so richtig die Nachfolger parat gestanden, nicht das richtige Angebot zur Zeit, zur richtigen Zeit da gewesen. Dann ist ja der Verbrenner Macan, ist ja aufgrund von Regulatorik, Sicherheitsregulatorik in Europa weggefallen. Dann hat man den elektrischen Macan, der hat aber noch ein bisschen auf sich warten lassen, gab ja auch ein paar Schwierigkeiten dann wirklich mit dem Marktstart. Der Taycan lief zwar gut an, hatte dann aber auch genauso stark angefangen, stark nachgelassen, hat dann auch einen großen Einbruch gehabt. Die 718er-Reihe, also die Nachfolger ja des Boxster und Cayman, die man ja dann in die 718-Reihe dann ja überführt hat, sozusagen nomenklaturtechnisch, die sind Ende 25 auch ausgelaufen, hat dann auch nicht wirklich Nachfolger am Start, waren lange Zeit elektrisch geplant. Das ist jetzt so ein bisschen in den Sternen. Also Porsche hatte, glaube ich, auch zeitweise nicht irgendwie einfach nur zu wenig Nachfrage, sondern vielleicht auch zu einem sehr entscheidenden Punkt nicht ganz die richtigen Fahrzeuge und richtigen Modelle zur richtigen Zeit im richtigen Erneuerungszyklus. Also da könnte man schon Porsche attestieren, den einen oder anderen Fehler gemacht zu haben, der dann im Endeffekt eben auch zu der Kehrtwende und natürlich auch zu, wir haben es gesagt, die großen Milliardenbelastungen auch geführt hat, die dann so ein Konzernergebnis wie das von 2025 erklären. Ein Produktstrategie und Verkleinerung kostet 2,4 Milliarden, Batterieaktivitäten mit 700 Millionen, klar, US-Zölle auch, 700 Millionen. Also das erklärt natürlich, warum dann Gewinn und Marge so einbrechen. Aber Yannick, da kommen wir jetzt ja an einen ebenfalls noch wichtigen Punkt. Denn wenn wir gerade sagen, naja, vielleicht hat dann auch die Strategie nicht mehr ganz gepasst, vielleicht haben die Modellstrategie nicht mehr ganz gepasst, vielleicht sah das Portfolio in einer wichtigen Phase nicht perfekt aus und war nicht perfekt abgestimmt, standen die Nachfolger nicht perfekt irgendwie Gewehr bei Fuß sozusagen. Und das kommt ja mit einem Punkt, Yannick, den du vielleicht auch nochmal anschauen kannst, kommt ja mit einem Punkt ja auch gemeinsam, nämlich auch eine wachsende Kritik an der Doppelrolle von Oliver Blume als Porsche-Chef und Volkswagen-Chef gleichzeitig, ne?
Genau, also Oliver Blume, jetzt aktuell ja Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, also sozusagen Konzernboss für alles. mittlerweile, der war ja lange Zeit auch Chef von Porsche an sich, 2015, 2022 bis 2022 alleiniger Porsche-Chef quasi, und 2022 kam dann eben auch der Vorstandsvorsitz im gesamten Volkswagen-Konzern hinzu. Und da wurde natürlich jetzt auch, oder wird jetzt natürlich auch so ein bisschen im Nachgang auch die Kritik laut, dass diese Doppelrolle, die er da in der Phase auch innehatte, eben genau zu diesen strategischen Fehlentscheidungen beziehungsweise Inkonsistenzen, wie du sie ja gerade eben auch beschrieben hast, eben gekommen ist. Und das vielleicht auch am Ende des Tages ein Problem gewesen ist, weswegen man mit Porsche eben nicht so klar umgegangen ist und keinen klaren Weg vorgezeichnet hat.
Ja.
Ja, das ist jetzt natürlich etwas anders. Seit Anfang des Jahres haben wir mit Michael Leiters einen neuen Mann an der Spitze von Porsche. Seit dem 1. Januar hat er quasi Oliver Blume jetzt auf den Posten beerbt. Und Oliver Blume kann sich jetzt quasi alleinig um den Volkswagen-Konzern bemühen. An der Stelle, da gibt's ja auch einiges zu tun, haben wir ja in einer letzten Folge ja auch schon besprochen. Und Michael Leiters, der war unter anderem ja mehr als 8 Jahre Technikvorstand bei Ferrari, der war bei McLaren, also der kennt quasi so ein bisschen auch den Sportwagenbereich und auch die Kleinserie, wobei man das jetzt natürlich nicht vergleichen kann mit Porsche, haben wir ja schon gesagt. Das
ist aber da weiß, wie man eine emotionale, ikonische Marke natürlich auch irgendwo pflegt. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, Das kann er vielleicht auch auf Porsche übertragen und will das sicherlich auch, ne?
Ja, genau. Also er sagt ganz klar, oder die Linie, die man bei ihm schon erkennen kann, ist eben, dass dieses, was du ja vorhin auch angesprochen hast, Value over Volume, dass das Exklusivität, die Marge, die im Vordergrund steht, dass das im Vordergrund steht und eben man da nicht mehr diese Strategie, die wir die letzten 10 Jahre gesehen haben, nicht mehr ganz so stark verfolgen wird. Man will sich stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren. Gleichzeitig soll es auch organisationell einige Veränderungen geben. Man hat es schon anhand der Vorstandsressorts, die da verkleinert wurden. Das ist einer der für uns auch relativ wichtigen Bereich, ist der K-IT-Bereich mit Sajad Khan, der da wieder in die Entwicklung integriert wurde. Genau. Es gibt ein schlankeres Produktprogramm insgesamt, was jetzt passieren soll und was natürlich irgendwie auch ganz entscheidend ist, gerade wenn wir auf den Spareffekt schauen, den Leiters jetzt angekündigt hat, ist eben insgesamt auch eine kleinere Organisation zu haben. Also das im Juli 2026 vereinbarte Zukunftspaket, das verbindet eben Standort- und Beschäftigungssicherung bis 2035 mit Investitionen von insgesamt 2,1 Milliarden Euro an den beiden wichtigen Standorten, also Standort Zuffenhausen und dem Entwicklungsstandort Weissach. Aber gleichzeitig sollen dort eben, also wird investiert, aber gleichzeitig soll dort eben auch die Beschäftigtenanzahl deutlich sinken. Also angekündigt am Anfang des Jahres waren ja mal 3.900 Jobs, die da abgebaut werden. Jetzt sind noch dazugekommen, gerade an den beiden Standorten, 5.000. Also insgesamt geht es schon so fast in Richtung, also es bleibt noch vierstellig, aber es geht schon in die Fünfstelligkeit an der Stelle. Das Ganze soll aber passieren über freiwillige Maßnahmen, über Altersteilzeit und natürliche Fluktuation am Ende des Tages. Also hier sieht man, dass man natürlich auch über ganz harten Maßnahmen nicht vorbeikommt und man sich da deutlich flexibler und effizienter an der Stelle aufstellen will.
Ja, absolut. Ich meine, Porsche macht das, was natürlich viele andere OEMs gerade auch machen, ist doch absolut klar. Nämlich feststellen, wenn es die Größe nicht mehr hergibt, das zu finanzieren, was ich mir gönne, dann muss ich natürlich irgendwo, wenn der Kuchen nicht mehr groß genug ist, dann muss ich mein Stück verkleinern. Ja? Und das macht natürlich auch Porsche gerade. Ich finde aber, es hat einen Unterschied, weil man bei Porsche gerade sieht, dass vielleicht eben die Strategie, groß zu wachsen, vielleicht Porsche nicht ganz gut getan hat. Also vielleicht war das im Unterschied zu anderen Herstellern, die ohnehin ein bisschen mehr auf Volumen schielen können, ist Porsche vielleicht einfach ein bisschen sehr von seinem Weg abgerückt, ein Unternehmen zu sein, was eben von Exklusivität lebt, was von Preisbestimmung sozusagen auch lebt. Ja, Porsche hat immer davon gelebt, dass man im Prinzip Preise auch irgendwo an Kunden weitergeben kann. Und eben du hast gesagt, dass man auch irgendwie nicht in irgendwelche Rabattschlachten oder sowas einsteigt. Also das ist natürlich was, wo man jetzt merkt, dass Leiters sich jetzt wieder auf so Porsche-Kernkompetenzen zurückbesinnen will und vielleicht zu der Erkenntnis kommt, vielleicht ist Porsche kein über 300.000 Absatzhersteller. Ja, und vielleicht muss Porsche das auch nicht sein. Ja, und man konzentriert sich darauf, eben mit einer etwas kleineren Organisation dann doch einfach wieder margenstarke Produkte sozusagen zu fertigen. Ja, und ich glaube, diese Rückbesinnung findet unter Leiters gerade statt. Ja,
genau, das ist der eine Aspekt an der Stelle, die Rückbesinnung, aber eben auch, dass man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch ganz klar dieses Profitabilitätsthema, das Margenthema wieder in den Vordergrund rückt, das über Kostenthemen, ne, also über Sparmaßnahmen, über Effizienzmaßnahmen, das zu erreichen am Ende des Tages, um erstmal wieder aus dieser Talsohle, die man jetzt ja erreicht hat, erstmal wieder rauszukommen. Also wenn man sich die ersten Zahlen jetzt auch aus den letzten Finanzzahlen, aus dem Halbjahr und so weiter und aus den letzten Quartalen anschaut, dann scheint es ja schon einen gewissen Effekt zu haben. Also operative Ergebnis stieg wieder im ersten Halbjahr, Rendite verbesserte sich auch wieder. Alles auch mal muss man immer noch mal ein bisschen mit Häkchen oder mit Anführungszeichen sagen, weil es ja auch durch Sondereffekte eben auch passiert ist. Aber es zeigt schon, dass bestimmte Maßnahmen an der Stelle auch schon gegriffen haben. Aber daraus ist natürlich noch kein nachhaltiger Turnaround an der Stelle irgendwie abzuleiten. Aber dieser Fall, in dem sich Porsche jetzt ja irgendwie schon auch befunden hat, der ist erstmal so ein bisschen abgefedert. Und jetzt geht es natürlich für Leiters auch ganz klar darum, erstmal diese ganze Basis zu stabilisieren, um dann darauf aufbauend wieder Porsche ja so aufzubauen, wie es vielleicht Porsche auch einmal war, so, ne, dass man, wie du es ja irgendwie auch skizziert hast, dass man sich da eben auch portfoliotechnisch wieder konzentriert auf das Kernsegment an der Stelle. Aber es sind natürlich trotzdem viele Fragezeichen, die da zu klären sind. Wie geht es jetzt in China weiter zum Beispiel? Wie kommt man kommt man überhaupt auf diese alten Margenhöhen, die man mal hatte, wieder zurück und so weiter? Das ist ja, sind alles immer noch Sachen, die sehr ungewiss sind, aber wahrscheinlich auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich zu beantworten sind.
Ich glaube, entscheidend wird auch sein, neben all den Dingen, die wir gerade schon besprochen haben, Richtung Kostendisziplin und vielleicht eben auch aus einer kleineren Organisation, sich nicht zu viel vorzunehmen sozusagen, sondern einfach auch zu sagen, weniger machen, dafür aber eben wieder mit größeren Margen und auch wieder diese Exklusivität wieder zu vermitteln. Wichtig wird, glaube ich, entscheidend sein für Leiters auch unter seiner Führung, müssen jetzt einfach, ganz simpel gesagt, geile Produkte kommen. Da muss jetzt einfach, da muss jetzt Porsche in den nächsten Jahren wirklich was liefern, wo man dann sagt so, ah okay, da ist schon mal dieses sozusagen Problem des Modellportfolios einfach ein bisschen gelöst. Da wurden ein paar Lücken gefüllt, dann kommen vielleicht auch gute Elektrofahrzeuge und begehrenswerte Elektrofahrzeuge, dann kommen aber die Klassiker und auch ein bisschen der Fokus darauf, gleichzeitig aber nicht diese Annahme. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, Yannick. Ich glaube nicht, dass irgendwie die Marke Porsche an sich irgendwie ein Problem hat oder hatte oder da irgendwas zusammengebrochen ist. Zusammengefallen ist einfach die Annahme, die forsche Annahme, Porsche könne dauerhaft mehr als 300.000 Fahrzeuge verkaufen, in China wachsen, schnell elektrifizieren und gleichzeitig irgendwie unabhängig vom Markt irgendwie bei 18-19% irgendwie und die Marge festzurren. Und diese Annahme war in Summe dieser Einzelteile einfach zu forsch und zu ambitioniert und ist dann wie der berühmte Bumerang Porsche an den Hinterkopf geflogen. Ja. Ich glaube nicht. Und deswegen, wir haben es ja ein bisschen diskutiert, also jetzt mal sozusagen in der Vorbesprechung, ob man jetzt Porsche irgendwie als Sanierungsfall bezeichnen müsse oder ähnliches, ja. Und das haben wir dann bewusst nicht gemacht, weil wir gesagt haben, das trifft auf Porsche nicht zu. Es wäre nicht fair, auch aus dem letzten Jahr mit all diesen Sonderbelastungen jetzt abzuleiten, dass Porsche jetzt plötzlich einfach vor super ungewisser Zukunft steht und vor Riesenproblemen oder vor einem Scherbenhaufen. Das ist alles nicht der Fall. Ja, es ist immer noch eine performante Marke. Wir haben es ja, du hast es vorhin gesagt, im ersten Halbjahr 26 haben sich da auch operatives Ergebnis und noch Marge wieder erholt. Aktuell 7,8%. Natürlich ist das nicht bei 18, 19, 20%. Trotzdem würden immer noch viele Hersteller bei 8% sagen, nehme ich. Ja, und deswegen muss man da, glaube ich, aufpassen, da nicht zu hart ins Gericht zu gehen. Ich fand den Fall aber spannend anzuschauen, weil man hier durchaus die ein oder andere, weil hier, glaube ich, viele Kleinigkeiten zusammengekommen sind, an denen man gut erkennen kann, warum dann so ein extrem performanter Hersteller wie Porsche dann auch ganz plötzlich ein hartes Problem bekommen hat.
Ja, absolut. Und ich finde es total spannend, weil es eben auch zeigt, dass nicht jeder Fall, das habe ich ja eingangs der Folge auch schon gesagt, nicht jeder Fall in der Autoindustrie gleich gelagert ist. Jeder hat seine sozusagen strategischen Irrungen und Wirrungen irgendwo gefunden. Oder das ist ja ganz klar, dass nicht jeder Fall gleich zu bewerten ist. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind bei allen sehr ähnlich, alles sehr ähnlich schlimm und schlecht und schwierig zu bewältigen. Aber jeder OEM muss da auf seine eigene Art und Weise das Problem lösen. Das zeigt sich ja übrigens auch, wenn man den Gesamtkonzern anschaut. Ne? Also das wird ja jetzt auch gerade diskutiert. Ist das Modellleiter so, wie er das jetzt hier vorgesehen hat? Ist das auch eine Blaupause für andere Marken im Konzern, denen es ja auch nicht unbedingt in jeder Phase besser geht, im ganzen Gegenteil. Aber das sagt auch zum Beispiel, darauf angesprochen, hat auch Oliver Blume gesagt, dass Porsche seinen Beitrag auch zum Konzern leisten muss. Aber jede Marke muss auch für sich selber sehen. Es kann nicht selbst gleich bewertet werden am Ende des Tages. Ne? Dann nimmt er sich natürlich auch selber so ein bisschen aus der Schusslinie und sagt, das scheint hier so ein bisschen zu fruchten. Kann man das nicht auch für andere anwenden? Nein, kann man natürlich nicht, weil es für die Marke Volkswagen ganz andere Rahmenbedingungen gibt und das natürlich nicht gleichzusetzen ist. Wo ich tatsächlich glaube, dass es dann nicht jetzt zu einem schnellen Erfolg für Porsche kommen wird, sind eben diese Rahmenbedingungen, die ja nun für alle gelten. Das China-Problem wird nicht von heute auf morgen zu lösen sein. Das wird man vielleicht sogar am Ende des Tages ganz aus der Rechnung nehmen müssen an der Stelle. Da wird es ja jetzt nicht zu einem wirklich krassen Turnaround kommen und auch Produktkorrekturen und so weiter, die brauchen ja auch Zeit und so weiter. Also, das wird jetzt nicht ein schneller Erfolg am Ende des Tages sein, sondern das braucht Zeit und es geht jetzt wirklich in erster Linie für Leiters darum, diese Basis wieder zu stabilisieren und wieder einen ganz klaren strategischen Fokus am Ende des Tages auch zu bauen und auch, aber am Ende des Tages auch die Zeit dafür zu haben. Und das scheint ja immer weniger der Fall zu sein in der Autoindustrie, dass die Führungsetagen da auch die Zeit haben. Also bleibt spannend.
Das stimmt, das bleibt es. Yannick, ich danke dir. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass wir wieder da sind. Vielleicht an der Stelle auch mal der Hinweis, weil wir natürlich auch regelmäßig sehen, dass natürlich auch viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer dazukommen. Gerne an der Stelle auch einfach mal das Plus, die Glocke, auf welcher Plattform auch immer ihr uns gerade hört, gerne natürlich abonnieren. Das hilft uns. Gerne auch eine Bewertung abgeben. Gebt uns ein paar Sterne. Das würde uns freuen. Wie viele, das überlasse ich euch, aber wir freuen uns trotzdem über jede Bewertung. Hilft uns natürlich auch, noch ein bisschen weiter zu wachsen. Das würde uns freuen. Und freuen würde uns auch, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Yannick, ich bin gespannt, worüber wir sprechen. Das sehen wir dann, was bis dahin passiert ist und worum es geht. Sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören heute und bis kommende Woche. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.